Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 9. Dezember 2022. Andreas, und wenn ich es nicht so ganz falsch betrachte, sind es nur noch wenige Tage, die brauchen, bis wir den Wechsel haben. Und zwar von den immer kürzer werdenden Tagen in die wieder länger werdenden Tage.
Ja, es ist wirklich unfassbar, wie die Zeit hier wirklich anfängt zu rasen. Also man hat wirklich das Gefühl, dass da fast so ein Überschlag stattfindet. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass der Sommer kommt. Da ist ja schon wieder der Winter fast wieder vorbei. Also das ist schon unglaublich. Aber kommen wir zum Wetter. Also wir haben ganz viel Sonne im Herzen. Aber draußen haben wir leider Regen und wir gucken auf einen grau changierenden, nicht attraktiven See. Heute ist es wirklich kein schönes Wetter und das soll wohl heute auch noch so bleiben. Aber zum Wochenende kommt die Sonne wieder raus. Darauf freuen wir uns. Es sind 6 Grad plus und wie gesagt, wir erfreuen uns diesem Changieren.
Ja, man sieht gar keinen Changieren, weil hier ist es nämlich alles in Grau gehüllt und hast ein bisschen dicker aufgetragen.
Ja, das ist mein Naturell. Immer ein bisschen auf dem Putzhauen her.
Der Herr Popp. Andreas, wir haben schon vorgestern über eine große Razzia berichtet bei den sogenannten Reichsbürgern. 3000 Polizisten sind gegen die Reichsbürgerszene vorgegangen, wird überall gemeldet. Ein sogenannter Antiterror-Einsatz war es, 25 Beschuldigte, um den in Frankfurt am Main lebenden 71-jährigen Heinrich, den 13. Prinz Reuß. Ja, und da kommen jetzt so ein paar Sachen ans Tageslicht, die doch eigentlich einiger Erklärungen bedürften. Zum Beispiel fordert dies die innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Martina Renner. Die kritisiert nämlich den Umgang des Innenministeriums mit dieser Razzia. Und sie sagt, es dürfe keine Show gemacht werden, sagt Frau Renner. Und sie sagt, dass eben bei diesen Razzien, die an 150 Orten stattgefunden haben, wegen eines mutmaßlichen unmittelbar bevorstehenden Putsches, dass darum doch einige Aufklärungsfragen noch geschart sind. Und sie sagt, die Infos, die sind seit 2 Wochen bekannt gewesen, also 2 Wochen vor diesem aufsehenerregenden Einsatz der 3000 Polizisten in ganz Deutschland. Sie sagt wörtlich, die Frau Renner, die Infos waren derart breit gestreut, seit 2 Wochen, auch den Medien seit 2 Wochen bekannt gewesen, dass das Ganze für sie wie eine PR-Aktion wirkt. Wörtlich, die kann den zuständigen Behörden und Ministerien als Arbeitsnachweis dienen. Und sie kritisierte auch unter anderem gegenüber NTV das Risiko, das dadurch für den Einsatz und die Einsatzkräfte entstanden ist, denn das Ganze stehe in keinem, absolut keinem Verhältnis. Andreas, wenn das schon 2 Wochen vorher den Medien bekannt gewesen ist, dass es solche Einsätze geben wird, was ist denn daraus zu schließen?
Also man kann erstmal daraus schließen, finde ich, dass dem System mittlerweile nichts mehr zu peinlich ist, ohne es noch irgendwie nach außen zu ziehen. Und das auch unter Einsatz von gigantischen Steuermitteln, um irgendwelche Stürme im Wasserglas zu erzeugen, um damit mehr oder weniger abzulenken von den eigentlichen Problemen, auch von den eigentlichen Risiken, die dem Land drohen. Und das geht wohl kaum davon aus, dass irgendwelche wenige Leute da angeblich mit großen Waffenbereichen irgendwo im Hintergrund, den ich musste gestern so lachen, als ich dieses Zettel da gesehen habe, den du da reingestellt hast auf der Seite, wo das Konzept der
Geheiminformation
über den Plan, wie man den Bundestag überfallen will oder das Parlament umstürzen will. Es ist so, ich musste so lachen, ich habe mich gar nicht mehr einbekommen. Genau so kommt es mir vor. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Politik hat das erreicht, was sie wollte. Alle reden darüber. Selbst wenn es der Sturm im Wasserglas ist, selbst wenn jeder weiß, dass es eine große Show ist, und natürlich ist es eine große Show, um tatsächlich abzulenken. Wir haben momentan so große Probleme. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Stimmung der Menschen gerade dabei war zu kippen, zum Beispiel durch dieses eine Mädchen, was ermordet wurde beispielsweise, und eben halt viele andere Dinge, die nach oben gingen, diese Stromproblematik, die auf uns zukommt. Mittlerweile hungern und frieren gegen Putin. Mittlerweile liegen die Nerven bei den Menschen blank, und da passt das natürlich hervorragend ins System, solche Spielarten dann eben halt rauszuziehen aus dem Zauberhut.
Also deine Spekulation lautet, es könnte ein Ablenkungsmanöver sein, um die Menschen jetzt in dieser immer prekärer werdenden Situation ruhig zu halten. Bitte?
Das glaubt doch auch keiner mehr. Also ich kenne keinen, selbst Mainstreamer kenne ich einige, die das in irgendeiner Form ernst nehmen.
Gut, also die Mainstream-Medien nehmen es auf jeden Fall ernst. Da wird hoch und runter berichtet. Man muss auch sagen, wirklich sehr gleichartig klingend alles. Also die Frau Renner von den Linken, die ist übrigens Sprecherin für Antifaschismus in ihrer Fraktion, und die sagt, die staatlichen Stellen müssten die Terrorabwehr mit höchster Sensibilität betreiben. Auf keinen Fall darf sie zur Show werden. Und denn das Spannende ist, und da fragt man sich wirklich, die Razzien gegen diese angeblichen Planer eines Staatsstreiches waren von zahlreichen Fernsehteams begleitet worden. Und das ist natürlich etwas, stimmt, hier sind ja überall Bilder von diesem Prinz Reuß, der mit gesenktem Haupt dort im Polizeiwagen sitzt. Dieses Foto, das hat, glaube ich, jeder schon gesehen inzwischen. Und Andreas, was ist das für ein Zusammenspiel? Also, die Informationen sind 2 Wochen vorher bekannt. Die Medien dürfen sich darauf vorbereiten. Die Kamerateams dürfen ihre Kameras laden, damit die dann auch rechtzeitig eingesetzt werden können. Man hat wahrscheinlich sogar Zeitpunkt genau abgestimmt. Was ist das für ein merkwürdiges Verhalten dieser Medien auch?
Naja, das widerspricht eben halt genau der offiziellen Narrative, die man dann darstellt. Das ist und belegt mehr oder weniger meine Vermutung, das muss man ja einfach so sagen, dass es sich um eine Art Ablenkungsmanöver handelt. Wenn dieser Rechtsextremismus den Politikern so wahnsinnig wichtig wäre, dann möchte ich einfach mal daran erinnern, dass Anfang November eine UN-Resolution eingebracht wurde, und zwar um die Verachtung und die Ächtung von nationalsozialistischem Gedankengut. Und jeder sollte sich dagegen aussprechen. Das heißt also, dieses nationalsozialistische Gedankengut definitiv ächten. Und ausgerechnet Deutschland und ein paar andere haben das nicht getan und haben dem nicht zugestimmt, also dieser Ächtung. Und wenn es ihnen wirklich ernst wäre, dann würden sie so etwas zustimmen und würden das nicht einfach laufen lassen. Also die ganze Geschichte ist mittlerweile so abstrus geworden, dass man das kaum noch da kommentieren kann.
Sprach der Kommentator. Nein, das kommentiert er nicht mehr, aber du hast recht. Es ist einfach auch alles widersprüchlich. Ja, und deine Lieblingsbundesinnenministerin Nancy Faeser, die geht davon aus, dass diese Razzia wohl erst der Anfang von Ermittlungen gewesen sei. Sie sagte bei Frau Maischberger, dass es mit Sicherheit noch Kontaktpersonen gebe, die noch dingfest gemacht werden müssen. Und sie hat dann betont, dass die eigentliche Arbeit der Sicherheitsbehörden gerade erst anfange, denn das sichergestellte Beweismaterial würde zu neuen Erkenntnissen führen. Und weil einige der Verdächtigen dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr mit angehörten, plane Frau Faeser auch, das Disziplinarrecht zu verändern, damit wir solche Verfassungsfeinde schneller loswerden. Und dabei hat sie jetzt auch im Bundestag ihre Pläne ein bisschen deutlicher offenbart. Und da wollen wir mal einmal ganz kurz hineinhören, was sie sagt.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Hartmann. Es ist ein ganz wichtiger Bereich, weil diejenigen, die den Staat vertreten, müssen diejenigen sein, die nicht nur sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, sondern eine besondere Vorbildfunktion haben. Das will ich noch mal herausheben. Umso wichtiger ist es, dass wir Extremisten, Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst auch schnell entfernen können. Wir wollen insbesondere im Disziplinarrecht und wahrscheinlich auch im Beamtenrecht insoweit ändern, dass beispielsweise, was mich schon seit langem umtreibt, ist, dass wir eine Möglichkeit schaffen, die Beweislast umzukehren. Das heißt, wenn Tatsachen vorliegen, dass dann derjenige auch beweisen muss, dass es eben nicht so ist, anstelle, dass der Staat immer nachweisen muss, sehr kompliziert, dass eben andere Gründe dafür vorliegen, dass er nicht verfassungstreu ist.
Andreas, es treibt Sie um, dass die Extremisten, Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden und dass man eine Beweislast jetzt im Disziplinarrecht umkehren will. Was bedeutet das?
Naja, erst einmal muss man sagen, dass sich hier die gute Frau Faeser von sich aus selbst widerspricht. Sie fordert die Einhaltung der Verfassung und fordert einen Verfassungsbruch. Und dieser Verfassungsbruch besteht darin, dass sie möchte eine Beweislastumkehr. Unser Rechtssystem ist so aufgebaut, dass eine Unschuldsvermutung gilt. Und derjenige, der beschuldigt wird, dem muss nachgewiesen werden, dass er Schuld an irgendeinem Tatbestand hat. Hier wird aber genau die Situation umgekehrt ins Gegenteil. Das heißt, der Staat vermutet und unterstellt damit schon einmal eine Schuld. Und jetzt muss sich der Beschuldigte entlassen. Und das Interessante ist, dass diese Schuldfrage in Zusammenhang gebracht wird mit dem Verfassungsbruch, den sie hier selbst fordert. Also das heißt also, hier ist ein Paradoxon hinter, was hier steht, und natürlich auch eine massive Doppelmoral. Denn sie sagt, alle müssen hinter der Verfassung stehen, und wenn, müssen die Menschen dann entsprechend eliminiert werden, über Disziplinarverfahren zum Beispiel. Ja, da müsste sie sofort ein Disziplinarverfahren einleiten gegen den Verfassungsschutzpräsidenten, den wir zurzeit amtieren haben. Ich habe jetzt seinen Namen nicht genau im... Wie?
Heilwanger?
Nee. Das ist ein Richter, Bundesrichter, Verfassungsschutzpräsident. Ich habe es jetzt vergessen, denn der hat sich ins Fernsehen gestellt und hat ganz offen die Arbeiten, zum Beispiel, er nennt es Arbeiten oder die Leistungen von Extinction Rebellion, die hat er gut geheißen, und das ist ein normales demokratisches Element eben halt der Demonstrationen, und er hat es gut geheißen.
Thomas Haldenwang.
Heißt er doch Haldenwang. Thomas Haldenwang ist eine unfassbare Situation, die er gebracht hat. Denn eins ist definitiv, diese Gruppe der Extinction Rebellion und wie sie heißen, fordern letztendlich eine Umstrukturierung und eine Abschaffung des bisherigen Staatssystems. Das heißt, die eigentlichen Verfassungsfeinde sitzen genau dort. Und jemand, der sich zum Beispiel auf die Straße festklebt, weil er an irgendwelchen Narrativen glaubt, das kann ich denen nicht böse sein, weil es gibt genügend Menschen, die glauben auch alles, aber es ist letztendlich ein Straftatbestand, der hier hintersteht, und nicht einfach nur ein bisschen Pillepalle. Und wenn dann ein Staatsdiener so etwas gutheißt, das heißt, alle Mitarbeiter des Staatsdienstes oder auch der Behörden oder auch der politischen repräsentativen Vertreter müssten auch geprüft werden, ob sie zum Beispiel sympathisieren mit Extinction Rebellion, so ist es richtig, oder anderen linksextremistischen Organisationen, die auch vor Gewalt nicht rückschrecken. So, und dann wird da aber plötzlich ist ganz ruhig in dieser Richtung, und man fordert plötzlich gar nichts mehr. Das ist eine Doppelmoral, die ist schwer auszuhalten.
Frau Faeser, die ja auch eine Vergangenheit hat bei linksextremistischen Gruppen, das wurde ja zwar thematisiert in den freien Medien, bevor sie in ihr Amt kam, aber Antifa-Organisationen, ja. Ganz genau. Aber das scheint heute keine Rolle mehr zu spielen. Und insofern sind natürlich solche Widersprüche durchaus erklärbar.
Ja, alleine die Tatsache, denn wenn sie bei der Antifa war, dann bedeutet das, dass sie eine Verfassungsfeindin war. Denn die Antifa hat auf ihrer Agenda eine klare Abschaffung der Verfassung in eine Richtung der Anarchie in ihrem Programm. Und das bedeutet doch, dass sie, wenn sie diese Forderung stellt, die Frau Faeser, automatisch dieser Beweislastumkehr zugeführt wird und sie jetzt beweisen muss mit aller Kraft, dass sie den Laden komplett ablehnt, dass sie Besserung lobt, dass sie sich damals geirrt hat, dass sie das gemacht hat, weil sie eben halt unfähig war, größere Zusammenhänge zu erkennen und so weiter, sodass sie dann glaubhaft macht, so heißt es ja im Amtsdeutsch, dass sie eben halt mit diesen zum Beispiel aggressiven und gewaltverherrlichen Gruppen nichts zu tun hat.
Genau, so wäre es wünschenswert, so ist es aber nicht. Und Die Welt ist im Moment nicht mehr, wie sie uns gefällt, weil es kommen große, große Probleme auf Deutschland, auf Europa zu. Wir haben hier ja auch Energieprobleme, so ist es nicht. Und hier ist die Energie auch sehr teuer geworden. Und für viele Menschen wird das eben auch sehr schwierig, das zu bewältigen. Aber ich habe den Eindruck, dass in vielen Ländern dieser Welt denn doch auch der gesunde Menschenverstand viele Dinge entscheidet, während das, was im Moment ist, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber dieser Haufen in Brüssel und Europa, wie losgelöst, wie völlig verrückt sich darstellt. Also es ist nur eine persönliche Vermutung, aber anders kann ich das nicht mehr hier beschreiben, Andreas. So, also wir hatten oft hier darüber gesprochen, es gibt Probleme mit der Stromversorgung durch die Gaskrise mit Russland, durch die Ölkrise mit Russland, dadurch, dass Europa sich unabhängig machen wollte von Russland, sich in neue, noch viel teurere Abhängigkeiten unter anderem mit den USA begibt oder mit Lieferanten, die über irgendwelche Dritt- und Viertländer nach Deutschland und Europa viel teureres Gas und Öl dann liefern. Also das heißt, andere machen dann nochmal Reibach und Geschäfte und die Steuerzahler frieren und zahlen. Und es hieß ja dann immer auch von der Bundesnetzagentur, ja, die Gasspeicher sind voll. Herr Habeck ist ja einer, der bis heute beteuert, alles in Butter. Aber es gab jetzt einen Brownout in Baden-Württemberg. Und du hast, Andreas, mit einem Unternehmer gesprochen, der in Baden-Württemberg das direkt am eigenen Leib erfahren hat.
Naja, es war also so, das ist ein relativ großer Unternehmer. Und die sind von diesem Brownout getroffen worden. Und dann ist offenbar aus irgendwelchen Gründen, als der Strom dann wieder da war, irgendetwas fehlgelaufen, aber nicht dem Unternehmen, sondern vom Stromversorger, sodass zum Beispiel die ganzen Telefonanlagen und so weiter plötzlich nicht mehr in Gang kamen. Und das bedeutet, dass der Betrieb dann quasi diesen gesamten Tag mehr oder weniger ausgeschaltet war. Und das für einen großen mittelständischen Betrieb mit mehreren hundert Mitarbeitern, das ist schon nicht ganz ohne. Das ist ziemlich deutlich geworden, genauso wenig wie bei dem Großalarmtag die Handys alle geklingelt haben. Offenbar ist das doch komplizierter, als man glaubt, so eine vermeintlich einfache Geschichte umzusetzen. Und genauso schwer ist es offenbar auch, wenn nämlich der Strom aus war. Das ist das eine. Wenn der Strom aber wieder angeht, dann kommt natürlich die Situation, dass jeder sagt, oh, Strom ist wieder da und alle laden sofort ihre ganzen Geräte und alle Stromdinger wieder in Gang gesetzt werden. Alle Elektroheizungen werden wieder in Gang gesetzt und so weiter, weil es kühler geworden ist. Und dann kommt ein überzogener Stromabzug plötzlich und das kann natürlich dann wiederum zu Problemen führen bis hin zum Zusammenbruch des gesamten Systems.
Eine Leserin hat uns heute geschrieben aus dem Allgäu und in Schwaigern, also zu Baden-Württemberg gehörend, und die schreibt: Hallo ihr Lieben, privat bin ich soweit ganz gut vorbereitet mit meiner Familie und wir haben uns auch abgesprochen, was tun, bei wem treffen wir uns in einem Ernstfall Stromausfall. Und dann sagt sie, bei der Arbeit sieht es hier aber ganz anders aus. Und so stand gestern gegen 15 Uhr plötzlich alles still. Nichts ging mehr und an Weiterarbeiten war überhaupt nicht zu denken. Und sie sagt, für mich unverständlich, wie immer noch so viele Menschen völlig unvorbereitet sind.
Ja, also ich freue mich so darüber, wenn wir solche Zuschriften bekommen, die habe ich ja auch relativ viel, dass unsere Zuhörer doch zum großen Teil immer wieder sagen, ja, wir sind vorbereitet und wir haben uns abgesprochen. Und diese kleinen Nebensätze sind für mich fast noch wichtiger jetzt als die Hauptnachricht von ihr, weil sie sagt, wir haben uns abgesprochen, wenn der Strom ausfällt, bei wem treffen wir uns? Das heißt, da laufen also im Kopf zumindest gewisse Grundschematas ab als Vorbereitung. So, und jetzt sitzt man in einer Firma, die ja vermeintlich hochprofessionell ist. Und hier sehen wir große Administration, große politische Einheiten und so weiter. Die können gar nichts erreichen gegen das individuelle, echte, eigenverantwortliche Vorsorgen. Chapeau.
So, und die Bild-Zeitung, die hat heute Morgen mit Riesenschlagzeilen getitelt: Brownout-Alarm, 90 Minuten alles aus. Vertrauliches Papier warnt vor kurzzeitigen Stromabschaltungen. Und dann heißt es in dem Artikel: Deutschland steht ein unruhiger Winter bevor. Selbst wenn Totalstromausfälle, also wie Blackouts, vermieden werden können, drohen Brownouts. Davor warnt ein vertrauliches Papier, das der Umweltministerin von Baden-Württemberg, Thekla Walker, Anfang Dezember, also jetzt gerade, vorgelegt wurde. Und es wird nochmal erklärt, was ist ein Brownout, und das ist ja dann sozusagen eine Lastreduktion, ein Abwurf, ne?
Ja, genau, ein Abwurf. Aber das bedeutet, dass man dann in bestimmten regionalen Strukturen den Strom dann wegnimmt. Beim Blackout ist es so, dass alles weg ist. Und zwar in allen Nachbarorten oder Regionen ebenfalls genauso. Bei einem Brownout besteht eben halt der Vorteil, dass Nachbargemeinden oder Gemeinden vielleicht nicht, aber Nachbarbundesländer zum Beispiel, dann, wenn irgendwo etwas hart auftritt, dann sofort kommen können mit ihren Notstromversorgungen und können es dann regeln und können dann aushelfen. Und das ist noch eine Art kontrollierter Blackout, der dahinter steht, dass man irgendwie die Notfallversorgung zum Beispiel von Kranken in Krankenhäusern und so weiter irgendwie regeln kann. Aber wenn daraus dann ein Blackout entstehen kann, und das kann passieren, wie wir gerade feststellen, wenn bei einem regionalen Abwurf plötzlich wieder angeschaltet wird und alle sagen, Strom ist da und fangen an, wieder zu laden, dann wird's eng.
Ja, und ich möchte mal hier in dieses Papier hineinlesen, dass ja wahrscheinlich nicht nur der baden-württembergischen Umweltministerin zugetragen wurde, sondern wahrscheinlich betrifft es auch zumindest im Süden, also auch Bayern, andere Länder, aber wer weiß, wo eben solche Ausfälle noch möglich sind. Es heißt hier, das vertrauliche Ministerpapier offenbart jetzt, dass solche kurzzeitigen Abschaltungen in Baden-Württemberg in diesem Winter möglich sind. Konkret heißt es, kurzzeitige rollierende Abschaltungen, also die Brownouts, für eine Dauer von in der Regel 90 Minuten können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Das diene der Vermeidung des Zusammenbruchs des Stromnetzes bei Lastunterdeckung. Und Bild-Zeitung schreibt auch, erst am Mittwoch wurden Bürger über eine App des Netzbetreibers Transnet BW aufgefordert, umgehend Strom zu sparen, um das Netz zu entlasten. Darüber hatten wir hier gesprochen am Mittwoch, und ja, das sind dann schon ganz konkrete Aufforderungen, dass man in einer bestimmten Tageszeit eben nicht kochen darf, nicht waschen darf, wahrscheinlich sich auch die Haare besser nicht föhnt. Und diese Brownouts, schreibt die Bild-Zeitung, die sind auch gefährlich, gerade natürlich für Industriebetriebe. Du hast es gerade gesagt, ein Unternehmer, wenn das plötzlich weg ist, bis das wieder anläuft, kann es ja auch dann zu Zerstörungen kommen. Und Andreas, es heißt hier eben auch, die Straßenbahnen, Aufzüge, Ampeln, die waren zum Beispiel von einem Stromausfall, den es in Sachsen letztes Jahr gegeben hat, 20 Minuten nur, da waren alle betroffen. Und deswegen kann man eben auch einen Brownout nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen.
Nein, auf keinen Fall, auch wenn es nur regional ist. Denn wenn Leute in einem Fahrstuhl stecken bleiben, und das sind dann beispielsweise ältere Leute, kranke Leute, gebrechliche Leute, und da kann man nicht einfach oben irgendeine Luke aufmachen und klettert dann in irgendwelchen Stahlseilen hoch. Das geht nicht. Dann hängt man da drin. Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es eventuell Tage dauern kann, bevor man alle Menschen, die dann in so einem Fahrstuhl hängen bleiben, alleine rausholt, wenn es bei einem Blackout ist. Aber selbst wenn es jetzt 20 Minuten sind 20 Minuten sehr lang, und da kann schon Panik aufkommen, denn es geht ja auch kein Licht dann mehr richtig, wenn maximal eine kleine Notlampe. Das sind natürlich schon Situationen, die man sich gar nicht vorstellen möchte, aber man sollte immer wissen, dass diese Gefahren bestehen.
Ja, und es gibt ja für solche Fälle nicht nur eine vielleicht ausreichend geladene, batteriegeladene Taschenlampe, sondern Kerzen. Es gibt Kurbellampen, die sind übrigens auch toll, wir haben die hier auch. Da kurbelt man ein bisschen und dann leuchtet die eine ganze Zeit und ist vor allem immer einsetzbar. Und wir sprechen immer wieder davon, bitte habt das alles zu Hause. Auch genügend Streichhölzer oder Feuerzeuge, aber eben dann auch Wasser und viele andere Dinge. Nach dem, was wir alles hier erlebt haben in der letzten Zeit, scheint es so zu sein, dass dies alles erst der Anfang ist. Wir kommen auch gleich noch mal zu einem Blick nach Großbritannien, wo die Lage jetzt schon viel schwieriger wird. Und die Bild-Zeitung sagt zum Beispiel als Grund für die angespannte Versorgungslage, also das steht in diesem Ministerpapier, da wird die Lage in Frankreich genannt. Die Verfügbarkeit von den Kernkraftwerken stellt aktuell die größte Herausforderung für die Sicherheit der Stromversorgung dar. Und da wir ja über ein europäisches Stromnetz sprechen und nicht mehr über einzelne nationale Eigenversorgungen, wird das Problem natürlich immer größer. Es heißt, dass diese Atomkraftwerke, wir haben auch wirklich das schon hoch und runter diskutiert hier, in Reparaturen sich befinden, die einfach nicht fertig werden. Und vor einem Dreivierteljahr oder so waren es, glaube ich, 28 von 56 Kernkraftwerken. Und jetzt stehen mal gerade 32 von 56 Kernkraftwerken in Frankreich als Strommarktgeber zur Verfügung. Und die Folge ist, dass in Frankreich, aber eben auch in Deutschland mehr Gas wieder als sonst üblich verfeuert wird. Und die Gaskraftwerke füllen die französische Stromlücke. Und die französische Regierung hat jetzt auch nachhaltig die Bevölkerung auf Engpässe bei der Stromversorgung in diesem Winter vorbereitet.
Also man kann das eigentlich nur als komplettes politisches Totalversagen interpretieren. Also wenn wir wissen, alleine schon, es wird ja immer wieder mit dem Klimawandel argumentiert. Und dieser Klimawandel, dieser Begriff, der tritt momentan relativ in den Hintergrund, auch bei den Grünen, weil es geht jetzt nur noch um die Stromversorgung, weil alle merken, jetzt wird es eng. Und das Problem liegt darin, dass wir kein Gas mehr haben. Ganz allein daher. Und wenn wir uns überlegen, diese Nord Stream 1 und 2 wären in der Lage gewesen, uns das Gas zu bringen. Man ist offenbar auch in der Lage, diese Pipelines wieder zu reparieren, um das Problem wieder wegzubringen, dass es wieder laufen würde. Zumal ja auch gar nicht bis heute mal deutlich gemacht wurde, mir macht das wirklich Gedanken, warum dieses Thema, das war ja ein Anschlag, den man mit 9/11 vergleichen müsste, und stattdessen wird plötzlich mehr oder weniger Stillschweigen bewahrt. Also wir können daraus schließen, ich zumindest, dass es Russland schon mal nicht war, denn sonst wüssten wir es und wir hätten Schlagzeilen über Schlagzeilen und der Blätterwald wäre voll damit. Das ist das Hauptproblem. Also es fehlt uns kurz gesagt das Gas. Und wenn wir jetzt alles da mit Kohle machen, wie sich das mit dem Umweltschutz jetzt verträgt, das steht in den Sternen aus meiner Sicht, dann sehen wir eben halt, dass das nicht mehr funktioniert. Also entweder man setzt sich jetzt zusammen und sagt, wir müssen jetzt die Gasproduktion auch aus Russland wieder in Gang bringen. Das klingt zwar revolutionär, ist es aber nicht, weil das ist die einzige Möglichkeit, um das Problem zu lösen. Wir sehen doch, dass der Durchwurstelpragmatismus gerade nicht funktioniert, auf ganzer Linie nicht.
Und an wem bleibt's hängen? An den Menschen. Dafür hat aber unser Lieblingssuperminister Robert Habeck sich ganz weit rausgelehnt, gestern in Südafrika. Also dieser Stromausfall in Baden-Württemberg, also das war ja schon fast eine Art Blackout, wo ja auch die Landesregierung bzw. die baden-württembergischen Energieversorger die Bürger aufgefordert haben, weniger Strom zu verbrauchen in diesen Zeiten, 8 bis 12 war das unter anderem. Und Herr Habeck weilt in Südafrika und hat verkündet auf einer Pressekonferenz in Johannesburg, das meldet der Pleiteticker, dass Deutschland sich nicht nur keine Sorgen um die eigene Stromversorgung machen muss, sondern seinem Nachbarn Frankreich auch noch mit Stromlieferungen helfen kann. Wörtlich hat Herr Habeck gesagt, die Verfügbarkeit von Energie für elektrische Stromerzeugung ist für diesen Winter gesichert. Blackout-Szenarien seien nicht zu befürchten und Deutschland sei in der Lage, Frankreich mit Strom auszuhelfen.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Anziehung der Gleichart kommt hier immer mehr zum Zuge. Und wenn ich jetzt Herrn Habeck höre, erinnert mich das an Herrn Lauterbach zur Zeit der Corona-Krise. Mittlerweile kann ich hier nur noch einen kompletten Realitätsverlust erkennen.
So, und es gibt hier einige Untersuchungen und Studien, was kostet Deutschland diese Energiewende eigentlich? Und da gibt es jetzt eine exklusive McKinsey-Studie, die veröffentlicht wurde. Und die sagt ganz klar, dass die aktuelle Gaspreiskrise die deutsche Volkswirtschaft, das meldet das Handelsblatt, in diesem Jahr mehr als 100 Milliarden Euro gekostet hat. Und diese seien im Wesentlichen zu Gasproduzenten außerhalb Deutschlands geflossen. Und für die Berater sei das nur ein Beleg dafür, dass die deutsche Energiepolitik dem Standort Deutschland erheblich schadet.
Ja, und hier wird es deutlich genannt, es kostet der deutschen Volkswirtschaft 100 Milliarden. Und in dem Begriff Volkswirtschaft steckt das Wort Volk. Und das sind auch die Hauptbürgen für diese Schulden und für diese überzogenen Kosten, die da aufgetreten sind durch die verfehlte Politik. Das Volk wird es nämlich rüsten, weil wir wissen, Gewinne werden privatisiert und solche Schäden werden sozialisiert.
Ja, es heißt hier, dass McKinsey in der Analyse rät, neben Fragen der Nachhaltigkeit, die Wirtschaftlichkeit und natürlich vor allem auch die Versorgungssicherheit stärker zu berücksichtigen. Also, ich will mal ganz kurz durch die Punkte hier gehen. Erster Punkt, Erdgas. Nach Überzeugung der Experten wird Erdgas noch lange eine unverzichtbare Säule der Energieversorgung in Deutschland bleiben. Der Leiter dieses Sektors, Energiesektors, global gesehen bei McKinsey, der heißt Alexander Weiß, und der sagt, die Vorstellung, Erdgas sei als Energieträger bereits in wenigen Jahren verzichtbar, ist nicht haltbar. Unsere Analyse zeigt, dass wir Erdgas noch für mehr als 10 Jahre brauchen. Andreas, das rückt doch alles ab von dem, was die sogenannten Regierungsvertreter wie Herr Habeck oder Herr Scholz oder Frau Baerbock sagen.
Ja, und das ist das Verrückte, weil die McKinsey-Experten, also McKinsey, Deloitte und wie sie alle heißen, das sind ja so Wirtschaftsberatung, Unternehmensberatung, auch Politikerberater. Wenn die so etwas sagen, dann steht den Politikern diese Information auch im Vorfeld zur Verfügung. Wenn dann aber wieder besseren Wissens Falschentscheidungen getroffen werden, zumindest aus Sicht des Volkes, dann muss ich mich fragen, wessen Interessen werden hier eigentlich vertreten und wer gibt die eigentlichen Befehle?
Ja, und hier heißt es, und darüber hatten wir ja auch schon gesprochen und uns gewundert, dieses Thema war in den Fokus gerückt erst kürzlich, nachdem der US-Konzern ConocoPhillips und der katarische Flüssiggasproduzent Qatar Energy bekannt gegeben hatten, dass der US-Konzern ConocoPhillips ab 2026 jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen Flüssiggas nach Deutschland, nach Brunsbüttel liefern will, wo ein Flüssiggasterminal entsteht. Und dieser Vertrag habe eine Laufzeit von 15 Jahren. Herr Habeck war ja in Katar, hatte da nichts zustande gebracht, weil die Kataris gesagt haben, Deutschland müsse schon mal auch ein paar langjährigere Lieferverträge abschließen, was Deutschland nicht will, weil die ja ganz, ganz schnell vom Gas weg wollen, weil sie ja ganz schnell ganz grün werden. Und hier wird das jetzt moniert, dass das über teure Zwischenhändler geht. Und hier heißt es, dass die LNG-Lieferungen aus Katar direkt nach Deutschland ausgerechnet von einem US-Unternehmen eingefädelt wurden, ist nach Angaben von Beobachtern ein eindeutiges Zeichen. Im März war Habeck nach Katar gereist, um eben für die Lieferungen zu werben.
Tja, wir hatten es ja neulich in unserem Podcast schon mal durchdiskutiert. Es ist natürlich wieder ein Schlag gegen das Volk selbst. Und was hier Herr Habeck macht, ist nichts anderes, als, wie du schon gerade richtig sagst, einen Zwischenhändler einzuschalten, der das ohnehin schon künstlich verteuerte Gas durch westliche Fehlpolitik, das möchte ich nochmal ganz klar sagen, dass dieses künstlich verteuerte Gas nochmal mit einem Preisturbo versehen wird, dass die Menschen möglichst auch wirklich keine Möglichkeit haben, sich überhaupt noch einen warmen Hintern zu leisten.
Das hast du aber sehr schön ausgedrückt gerade. Andreas, man ist hier, also das ist ein Artikel des Handelsblattes, das eben auch hier diese McKinsey-Studie analysiert und aufzeigt. Und es heißt hier, dass sogar mit Blick auf diesen sogenannten Klimaschutz die Erhöhung des Erdgasangebots unerlässlich ist. Denn sinkende Erdgaskosten sind der entscheidende Schlüssel, heißt es hier, um die CO2-Emissionen der Stromerzeugung zu reduzieren. Aber wenn die Erdgaskosten zu hoch bleiben, dann kommt wiederum Kohle zum Einsatz. Das sagt dieser Studienleiter. Das heißt ja, der Habeck kneift sich eigentlich selbst in den Hintern.
Naja, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch weiß, wo er hinkneift, sondern ich habe das Gefühl, er kann nur noch ausführen. Denn wenn er tatsächlich bei einem geistigen Bewusstsein geistesgegenwärtig also seine Entscheidungen fällt, müsste er, denn er ist ja nicht komplett irgendwie dumm, das ist er ja nicht, sondern er ist eben halt ungebildet, das zumindest in dem Bereich, in dem er eigentlich Bildung vorweisen könnte, und auch unerfahren. Aber er müsste trotzdem spüren, dass es Widersprüche sind. Und in Anbetracht der Tatsache, dass das hier keine Rolle spielt, können wir nur davon ausgehen, dass er nach einem Kladdeblatt, was er jeden Morgen vorgeschoben bekommt, mehr oder weniger das abarbeitet und erzählt, was man von ihm verlangt. Ich würde mich ja gern eines Gegenteils auch überzeugen lassen, aber dazu müsste mal etwas Strukturiertes kommen.
Ich erinnere mich immer wieder an diesen Filmausschnitt bei der ARD, wo er, vielleicht hat er einen Tee gehabt, keine Ahnung, aber sehr offen und ehrlich, völlig depressiv wirkte und sagte, ist keiner da, der bei ihm aufräumt, er hat keine Hafermilch mehr, er ist, hat 10 Tage die Wäsche nicht gewaschen, die Frau ist abgehauen, weil sie ihn nicht untergehen sehen will. Und er bei Amtsantritt uns allen ja auch angedroht hat, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Das klingt ja so, als ob er wirklich diese ganzen Dinge, die hier jetzt Tag für neue Überraschungen sorgen und das Land echt in eine ganz schwere Situation führen, als ob das alles schon abgemachte Sache gewesen sei. Also ich sage nur, dass es sich so anfühlt.
Ja, und so kam es mir vor. Es ist interessant, das jetzt mal zu vergleichen. Also wir haben Habeck gesehen in diesem Taxi und er hatte offenbar einen über den Durst getrunken. Nun muss ich eines mal dazu sagen, Herr Habeck ist ein Mensch und auch er hat einfach mal das Recht, sich schlicht und ergreifend da mal einen zu viel zu genehmigen. Das ist ja nicht der Standard, aber so etwas darf sein. Aber in dieser Situation merkt man, dass Betrunkene die Wahrheit sagen. Unabhängig davon, dass er jetzt was getrunken hatte, muss man darauf achten, was er sagt. Und das, was er sagte, war ja fast eine Offenbarung dessen, was ihn offenbar belastet. Und jetzt will ich das mal vergleichen. Ich habe gerade gesehen in einem großen Boulevardblatt, dass Putin angeblich etwas getrunken hatte. Der stand dort mit einem Gläschen Sekt in der Hand und hat dann ein Interview gegeben. Und dabei hat man gesagt, er hätte wohl was getrunken, hätte so ein bisschen verzogenes Gesicht, so ein bisschen von der Kontrolle her angetrunken gewirkt. Und ich habe mir dieses Video angesehen. Und ich habe das Gefühl gehabt, er ist angetrunken gewesen. Es konnte durchaus sein, würde ich nicht ausschließen. Ist unglücklich, sollte nicht sein, war aber so. Menschlich vielleicht. Genau wie bei Habeck. Aber ich habe genau gehört, was er gesagt hat dazu. Und er blieb trotz alledem in seiner Argumentation klar. Und das fand ich zum Beispiel schon sehr beeindruckend. Wenn man solche Dinge mal vergleicht, wie reagiert jemand, der etwas getrunken hat? Kinder und Betrunkene sagen meistens die Wahrheit.
Also, du kommst mir ja fast vor wie ein Putin-Versteher.
Also ich hoffe, dass ich ein Putin-Versteher bin. Ich will ja auch ein Biden-Versteher sein. Ich will ja auch ein Scholz-Versteher sein. Also wenn ich sie nicht verstehe, wie soll ich mir dann ein Urteil darüber bilden, was sie tun?
Du hast vollkommen recht. Das ist natürlich auch wirklich ein dämlicher Begriff, dieses Putin-Versteher. Andreas, die McKinsey-Leute haben sich eben an Punkt 2 ums Thema Strom gekümmert. Und sie sagen, nach allem, was Sie da vorliegen haben, hat sich der Stromgroßhandelspreis im Jahresmittel gegenüber dem langfristigen Durchschnitt versiebenfacht. Die Endkundenpreise werden sich demnach rechnerisch ohne Berücksichtigung des von der Bundesregierung beschlossenen Preisdeckels verdoppeln. Und McKinsey kommt in der Analyse zu dem Schluss, dass das Strompreisniveau in Deutschland erst 2025 auf ein für Wirtschaft und Bürger tragbares Level zurückkommt. Und der McKinsey-Berater Weiß warnt, das alles habe spürbare Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in der Industrie. Und der Preisunterschied lasse sich auf Dauer zu Standorten wie etwa den USA nicht wegsubventionieren. Und daher sei es unerlässlich, die Stromerzeugungskapazitäten massiv auszubauen, wo man ja schon fast dann bei den Atomkraftwerken wäre.
Ja, und das, was wir hier hören, ist natürlich Wahnsinn, wenn es heißt, ab 2025 könnte überhaupt erst wieder ein Energiepreisniveau auftauchen, das ein Unternehmen wieder kalkulieren und planen kann. Jeder weiß natürlich, der aus der Ökonomie kommt, solange hält das keine Wirtschaft durch. Bis dahin ist keine Wirtschaft mehr da. Da können die Preise senken auf null, wenn keiner mehr da ist. Dann ist keiner mehr da. So einfach ist das Ganze, weil man einfach Kalkulationsgrundlagen braucht. Und das sehen wir nicht. Und wir haben gerade gesehen, dass der Vorstand von Airbus sogar sagt, ich weiß nicht, ob das kommt noch irgendwie bei dir drin, dass die ganzen Zuliefererbetriebe von Airbus, ich meine, das ist eine europäische Fluggesellschaft, die Flugzeuge baut, dass die ganzen Zuliefererbetriebe oder viele der mittelständischen Betriebe mittlerweile nach USA abgewandert sind. Das heißt also, Airbus seine Teile jetzt aus USA bekommt. Ich meine, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vielleicht eines noch zum Thema Mittelstand. Ich bin darauf angesprochen worden, gerade auf meine momentanen Videos, die sehr kontrovers diskutiert werden, die ich in der Wissensmanufaktur dargestellt hatte, diesen Zweiteiler. Deshalb kommt jetzt noch ein Drei. Teile, ein dritter Teil, wo wir uns auf die Lösung fokussieren wollen. Früher war es so, zu meiner Zeit, da war ein Mittelstand bereits einer mit 60, 70, 100 Mitarbeitern. Heute ist ein Unternehmen mit 60 oder 100 Mitarbeitern ein Kleinbetrieb. Selbst 1000 Mitarbeiter, das war schon kein Mittelstand, das waren schon Großbetriebe mehr. Und waren Großbetriebe. Heute ist man mit 5000 Mitarbeitern quasi noch gerade an der Grenze vom Mittelstand zum Großbetrieb. Also es hat sich hier unglaublich viel getan. Und genau das sehen wir momentan. Und das, was wir hier haben mit dieser Preisgestaltung der Energie, bedeutet, dass diese gesamte Entwicklung sich jetzt wegentwickelt von Deutschland. Und so lange halten die es nicht durch.
Manchmal kommt es mir vor, als ob wir in so einem Film sind und eine Entwicklung hier beschreiben und versuchen, diese Entwicklung irgendwie zu verstehen. Aber man kann sie ja gar nicht mehr verstehen.
Naja, es ist ein spannender Krimi. Aber wir haben ein Problem. Die eigentlichen Medien nehmen diesen Punkt nicht auf und diskutieren darüber. Da diskutiert das Handelsblatt. Das ist ein sehr spezielles Blatt für eine ganz kleine Zielgruppe, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt, die aber letztendlich alle Menschen angeht. Was hier besprochen wird, ist nicht irgendetwas Industrielles, Fernes, sondern es geht um Wärme in der Wohnung nachher. Das ist wirklich wichtig. Aber die große Presselandschaft, die versagt dabei. Da dreht man sich in einem kleinen Sud von einer McKinsey-Gruppe und einem Handelsblatt und versucht dann, die große Politik darzustellen und kann dann im Nachhinein natürlich sagen, och, wir haben immer darüber berichtet.
Stimmt, haben Sie ja auch. Solche Sachen sind ja auch nicht selten hinter der Bezahlschranke. Ich weiß gar nicht, ob das hier drin ist. Du hast recht, du hast gerade gesagt, das Volk bekommt es nicht mit. Das Volk kriegt es nicht mit. Ich sage das Wort kriegen in diesem Fall, weil wirklich der Begriff Krieg da drin steckt. Normalerweise versuchen wir das ja zu vermeiden, diese Vokabel. Bedeutet mit anderen Worten, es ist etwas im Gange, was mit Sicherheit breiten Platz in Geschichtsbüchern später findet. Diese Transformation der Welt im Großen, aber eben auch nur fokussiert jetzt auf Europa, auf Deutschland, ganz besonders heftig. Ja, was schreibt das Handelsblatt hier, beziehungsweise die werten hier weiter diese McKinsey-Analyse aus zum Thema Strom? Es heißt hier also, es geht hier auch wieder um die Lastabwerfungen. Es geht darum, dass es keine Versorgungssicherheit gibt, dass man eben in Situationen Lasten abwerfen muss und dass dann bestimmte Abnehmer, gerade auch größere Verbraucher aus der Industrie, abgeschaltet werden vom Stromnetz, um das Netz zu stabilisieren. Und hier heißt es, Hintergrund sind massive Ungleichgewichte und Knappheiten im Stromversorgungssystem, insbesondere im Süden Deutschlands. Wir haben es gerade schon erlebt, also das kommt jetzt auch immer stärker in den Vordergrund. Da fehlt es an gesicherter, also jederzeit verfügbarer Kraftwerksleistung. Wieder das Thema Frankreich, wieder das Thema Wartungsarbeiten der Atomkraftwerke, die einfach nicht fertig werden wollen. Und hier heißt es, dass diese Situation ein wesentlicher Beweggrund für die Entscheidung der Bundesregierung gewesen ist, die drei verbliebenen Atomkraftwerke über den Jahreswechsel hinaus, also damit über den eigentlich beschlossenen Termin zur Abschaltung, noch am Netz zu belassen. Und zwei dieser drei Atomkraftwerke stehen im Süden Deutschlands. Und McKinsey sagt, ein weiter Betrieb der Atomkraftwerke über das Frühjahr 2023 hinaus hätte nicht nur stabilisierende Wirkung für das Stromversorgungsnetz und System, sondern würde außerdem natürlich die Preise dämpfen. Und Andreas, das ist ja nach wie vor nicht nachzuvollziehen und zu verstehen, dass Habeck mit seiner grünen Partei auch darauf beharrt, dass am 31. März diese drei letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden.
Ja, und das kommt natürlich mit dem hausgemachten Problem, was wir schon vor diesen ganzen Fehlentscheidungen hatten. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass im Norden Deutschland der meiste Strom produziert wird und im Süden Deutschland der meiste Strom verbraucht wird. Die Situation ist also, dass der Strom, der entsteht im Norden über Kohlekraftwerke, über Gaskraftwerke, über Solaranlagen und über Windkraftanlagen, dass der ja irgendwie über große Stromtrassen transportiert werden muss in den Süden, wo die große Industrie letztendlich ansässig ist. Das Problem des Stromtransportes hatten wir vorher übrigens auch schon. Und jetzt zu diesem Problem kommen jetzt noch komplett neue Probleme dazu, dass die wenigen Stromproduzenten in Süddeutschland wie die Atomkraftwerke jetzt genau am falschesten Zeitpunkt abgeschaltet werden, die Trassen nach wie vor nicht gelegt wurden und dann gleichzeitig im Norden auch die Kohle- und die Gaskraftwerke mehr oder weniger einem Finale zugeführt werden. Und dann stehen da Windkraftanlagen und Solaranlagen, die das einfach überhaupt nicht packen können. Das heißt, wir hatten vorher schon große Probleme und die werden hier im Prinzip mit einem Tritt noch massiv verstärkt.
Ja, und jetzt gibt es eine andere Studie noch, nämlich deutsche Klimaexperten, die festgestellt haben, dass der Umstieg auf E-Autos, der ja auch von Habeck und Co. mit aller Werf vorangetrieben wird, aber eben auch aus Brüssel von deiner Lieblingskommissarin, dass das kaum zu CO2-Einsparungen geführt hat. Also es ist ja eine alarmierende Meldung, denn die Kaufprämien für Elektroautos, die werden ja von der deutschen Regierung gesenkt. Grund dafür, die Erzeugung von Strom ist seit dem Ukraine-Krieg und den damit einhergehenden Sanktionen gegen Russland deutlich CO2-intensiver geworden. Da konntest du ja vorher schon mit dem Stock dran fühlen. Darüber haben wir ja gesprochen. Wenn dann Stromausfall ist, kannst du ja auch nicht mehr Auto fahren. Und die deutsche Klimalobby fordert jetzt eine Umkehr von der bisherigen Subventionspolitik. Schlussendlich könne das Ziel nur sein, mehr Menschen zum Umstieg vom Privatauto hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen.
Ja, das ist das Ziel offenbar. Aber wir müssen eines mal sehen, dass diese Elektroautos völlig unausgereifte Techniken sind, die auch noch viel zu kurz am Markt sind. Dagegen gab es aber eine Technik, die ausgereift war, nachhaltig war, schadstoffarm war. Und das war die moderne Dieseltechnologie der großen Konzerne von VW, Audi, Daimler, Benz. So, die waren Vorzeigeunternehmen in dem Bereich und hatten hundert Jahre technischen Fortschritt. Und da war die CO2-Diskussion überhaupt kein Problem. Da geht es nämlich bei Dieselfahrzeugen nicht, sondern da geht es um Feinstaubbelastung. Völlig anderes Thema. Aber das, was wir jetzt hier gerade haben, ist eine völlig irrsinnige Diskussion. Man hat hier, ich sag mal, das erinnert mich so ein bisschen an diese Energiesparlampen, die man eingeführt hatte. Früher gab es die Glühfäden in den Lampen. Heute kann man froh in den Glühbirnen, die man, die waren übrigens ganz interessant. Man kann heute froh sein, wenn man solche hat, gerade wenn es kalt ist, weil die geben nämlich auch Wärme ab. Man sagt ja immer, das wird nicht in Licht umgesetzt, deshalb ist es vergeudete Energie. Auf der anderen Seite geben sie aber auch Wärme ab, was natürlich die Heizung wieder dann dämmt, weil Thermostate reagieren natürlich auch auf Wärme. All diese Faktoren sind eben halt nicht berücksichtigt worden. Dann hat man in diese Energiesparlampentechnik diskutiert. Alle haben umgeschaltet, obwohl alle wussten, wie giftig die Dinger sind, wenn sie runterfallen und so weiter und so fort. Mittlerweile hört man überhaupt nichts mehr davon. Überleg mal, was das für ein Umweltschaden war, alleine diese Arie mit diesen Energiesparlampen. Jetzt sind wir alle ganz selbstverständlich auf LED. Das macht die Menschen zwar krank, weil das Licht eben halt nicht gut ist. Und so geht es eben halt weiter. Und genauso können wir es hier sehen. Wir hatten eine Autotechnik, eine Automobiltechnik, eine Antriebstechnik, die ausgereift war. Jetzt kommt hier so eine komische Elektroarie und wir werden irgendwann nichts mehr davon hören. Aber die Schäden sind geblieben.
Ja, es heißt hier in einer Meldung von Express.at, da werden auch Sprecher der Klimalobby Agora Energiewende zitiert. Die machen jetzt gegenüber der Welt deutlich, wir sehen eine Flotte von etwa 30 Millionen Pkw zwischen 2035 und 2040. Die zielen darauf ab, dass also die Autos immer weniger werden. Und es heißt, wenn es mehr Fahrzeuge gibt, kommen wir allein mit dem Stromverbrauch nicht mehr hin. Die Verdoppelung der Fahrgastzahlen im öffentlichen Personenverkehr muss jetzt auf Kosten des Autoverkehrs gehen. Und jetzt sagt man, die Schonfrist für die normalen Autos, die Diesel und Benziner, diese Schonfrist ist vorbei. Und jetzt werden eben auch Anträge gestellt, dass die, die Diesel und Benziner höher versteuert werden müssen von den Fahrern. Und es heißt hier weiter, Trendforscher Eike Wenzel vom Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg, der glaubt an ein baldiges Ende generell des Autos, wie wir es bisher kennen. Er sagt, es kann nicht darum gehen, bisherige Autos 1:1 durch batteriegetriebene zu ersetzen. Bald solle es statt der Fortbewegung im eigenen Auto eine kollektive Mobilität geben. Der Nahverkehr soll künftig kein Lückenbüßer fürs Auto mehr sein, vielmehr die einzige Möglichkeit.
Ja, ich sehe hier das große Problem, dass die meisten Menschen einfach nicht mehr denken können, wollen oder in der Lage sind. Das liegt aber auch daran, dass sie mit Informationen überflutet werden aus allen Richtungen und dann irgendwann schlichtweg kapitulieren. Die Menschen glauben, wenn sie auf den Knopf ihrer Enter-Taste drücken bei ihrem Computer, dass das eine saubere Energie ist und dass dadurch kein CO2 freigesetzt wird. Wenn ihr euren Laptop anmacht, wenn ihr ein Radio anmacht, wenn ihr den Fernseher anmacht, wenn ihr einen Netflix-Film guckt, dann bedeutet das, dass das mit Strom funktioniert und das kann man umrechnen in verbrannte Kohle und in CO2. Nur weil wir das nicht sehen, heißt es doch nicht, dass diese Technik eben halt tatsächlich CO2-neutral ist, wobei ich die Frage mir stelle, ob das überhaupt so sein sollte. Ich denke an diese WEF-Geschichte, das heißt das World Economic Forum in Davos, die sich vor 2 Jahren damals getroffen hatten, und dann sind ganz viele mit Elektrofahrzeugen, mit irgendwelchen Tesla-Dingern vorgefahren und haben dann ihre Autos geparkt und dort auch wieder an die Steckdose rangemacht. Und hinter den großen Hallen, ein Ort weiter, standen riesengroße Generatoren von Dieselmaschinen mit schwarzen Wolken, die diesen Strom produziert haben. Wir müssen versuchen, diesen kognitiven Prozess hier zu beherrschen, dass jeder elektronische Vorgang und wenn ich das Handy nutze, automatisch in verbrannte Kohle umgerechnet werden muss. Das heißt, es ist nicht CO2-neutral.
Ja, und jetzt redest du ja praktisch auch diesen ganzen Klimafetischisten zu, indem du sowas sagst, Andreas. Denn natürlich hast du damit recht, aber was bedeutet das in der Konsequenz?
Was meinst du jetzt, was in der Konsequenz?
Ja, dass man jetzt also, während wir jetzt hier Meldungen aufrufen in unserem PC, während du redest, kommt ja auch CO2 raus. Das heißt, sollen wir das jetzt alles mehr ins Bewusstsein rücken? Soll die Diskussion kritischer werden? Was möchtest du damit sagen?
Die Diskussion muss kritisch werden. Und zwar liegt es daran, dass die Annahmefehler immer das Problem sind. Ableitungen sind meistens richtig. Wenn ich mir ansehe, das Klimamodell kann man sich vorstellen wie einen großen Billardtisch. Jeder kennt das. Da werden die Kugeln zusammengelegt in ein Dreieck. Nehmen wir einen so ein Poolbillard und dann kommt die weiße Kugel und ich schlage auf diese Kugeln, die im Dreieck liegen und sie sprengen auseinander und dann sehen wir das erste Bild. Das können wir uns als Moleküle vorstellen, die Luft sind. Würde ich das Kö, das ist dieser Stock, etwas anders halten, dann würde ein völlig anderes Bild entstehen. Wir nehmen aber genau diesen ersten Schlag, nehmen uns dieses erste Bild und das nehmen wir als Grundlage für ein Modell. Und auf diesem Modell basiert dann eine komplette narrative Grundlage, wie wir es jetzt bei diesen sogenannten Klimaerwärmungsdiskussionen haben. Das ist wichtig, dass wir wissen, so mies funktioniert die Wissenschaft. Und wir wissen bei dem Spiel des Klimas nicht einmal, wie viele Kugeln überhaupt auf dem Feld liegen.
Wir hatten da neulich mal so ein schönes Video. Ich suche das gleich mal raus. Hoffentlich denke ich nachher noch dran. Mit diesem uralten Forscher, mit diesem Physiker, der eben auf diese Annahmefehler hingewiesen hat. Kannst du dich erinnern? Der war bestimmt schon fast 100 Jahre alt, der Mann.
Ach so, ja, ich erinnere mich, ja. Es gibt natürlich einige, ich kenne selbst einen aus Braunschweig, jetzt habe ich seinen Namen auch vergessen, ich hatte mit ihm viel gesprochen und viel bei ihm gelernt. Und der hat genau das Ganze gesagt, es ist widerlegt. Der ehemalige Wetterfrosch, der hat gearbeitet damals bei ARD oder ZDF, der hat den Wetterbericht gemacht, Dr. Thieme, ne? Thieme heißt er? Ich glaube, Thieme, der hat auch ganz eindeutig als Meteorologe erklärt, dass das einfach in dieser Form überhaupt nicht stimmt. Diese Diskussion muss immer wieder im Hintergrund sein, definitiv.
Ich habe den gefunden, den stelle ich euch nachher ein. Ein Kybernetiker, Metaphysiker, Heinz von Förster war das. Ein richtig cooler Typ, der das wunderbar erläutert. Ihr werdet, ich werde das Video nach unserem Podcast einstellen. Und bitte schaut euch dieses, ich glaube, 4 Minuten ist es lang. Schaut euch das bitte nachher an. Ja, Andreas, in dem Vereinigten Königreich, also in Großbritannien, da gibt es jetzt doch mehr und mehr Hinweise von Mainstream-Journalisten, dass es so mit dieser Klimapolitik nicht weitergehen kann. Und zwar hat sich Alistair Heath gemeldet von Sunday Telegraph und der hat einen Artikel veröffentlicht im Sunday Telegraph, wo es heißt, Stromausfälle werden eine Volksrevolte gegen die neue Ökotyrannei auslösen. Und ich lese da mal kurz hinein in diesen Artikel, denn der gilt für auch andere Länder in der Europäischen Union. Da heißt es, der Winter steht vor der Tür dank des arktischen Windes, den der Troll aus Trondheim entfesselt hat. So nennt man diesen, das ist der Name dieses arktischen Windes. Und er schreibt, wir werden bald herausfinden, ob wir das Licht und die Heizung anlassen dürfen oder ob Großbritannien in einen Albtraum aus Energierationierung, Stromausfällen, 3-Tage-Wochen und unsäglichem menschlichen Elend gestürzt wird. Er spricht hier an, Andreas, was ja auch in Deutschland diskutiert wird, schon für Energierationierung, dass Schulen geschlossen werden. Wir haben Meldungen schon eingestellt in Hamburg, die St. Pauli-Kirche und andere schließen jetzt einfach. Nur kann man nicht mehr heizen, könnte halt nicht mehr in die Kirche gehen, könnte halt nicht mehr zur Schule gehen, könnte halt nicht mehr zur Arbeit gehen.
Ja, das ist eine Umstellung der kompletten Menschheit, denn Stromausfälle ist das eine. Eine 3-Tage-Woche bedeutet natürlich, dass dann die Leute nur noch 3 Tage in der Woche arbeiten. Wo soll dann die Produktivität überhaupt noch herkommen, die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen? Denn dafür sollte ja die Wirtschaft eigentlich da sein. Diese 3-Tage-Woche führt natürlich auch dazu, dass die Schüler nur noch 3 Tage in der Woche überhaupt etwas lernen. Und wir sehen ja heute schon eine globale Verdummung, ein Verdummungsprozess. Und es geht sogar so weit, dass man sogar sagt, dass man Mathematik als rassistisch einstuft. Ja, ich weiß nicht, ob das auch noch kommen sollte heute. Aber es ist ein interessantes Thema, denn die Mathematik wäre im Prinzip eine Hofierung des alten weißen Mannes, also der weißen Rasse, die sich mit ihrem Schulsystem in den mathematischen Zusammenhängen und Entwicklungen eben halt hoch rausgearbeitet haben über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und das wäre gleichzeitig rassistisch. Und wenn einer sagt, 2 und 2 sind 6, dann sollte man das eben halt im Rahmen einer Diskussion eben halt, vielleicht sogar im Rahmen der Kreativität und Fantasie, einfach auch mal durchgehen lassen. Also das sind ja mittlerweile Absurditäten, die ich mir hätte nie vorstellen können.
Also wir reden hier, oder er hier, der britische Autor, redet tatsächlich von einem Klima-Lockdown. Das bedeutet, es wird die Verschwörungstheorie, die wir nach der Lektüre von Klaus Schwabs Buch The Great Reset, diese Analyse haben wir ja dann gebracht und haben gesagt, es führt eigentlich in nichts anderes als nach der Pandemie, Lockdown und so weiter, diesen Maßnahmen, in einen Klima-Lockdown. Und ja, der steht jetzt offenbar vor der Tür. Er schreibt also, der Alistair Heath, dieser Winter könnte sich als Probelauf für eine viel größere, selbstverschuldete Katastrophe erweisen. Als Vorbote einer neuen Normalität, einer dauerhaft unzureichenden, teuren Energieversorgung, die unsere Lebensweise gefährden, unsere Politik ins Wanken bringen und einen Volksaufstand auslösen könnte. Und damit sind wir ja auch bei der Prognose von Herrn Schwab, der gesagt hat, es wird viele Länder, auch Industrieländer geben, die heute noch erfolgreich sind. Das Ganze ist schon über 2 Jahre her. Und auch dort wird es zu Aufständen kommen.
Naja, man muss eines ganz klar versuchen, auch mal zu erkennen. Wenn die Menschen, oder sagen wir mal, So, die Menschen, die nicht wach werden und weiter in ihrem Tiefschlaf vor sich hin dümpeln, die haben eine sehr schwere Zeit vor sich, aus der sie eventuell auch nicht mehr rauskommen. Diejenigen, die aber frei und geistesgegenwärtig sich dieser Situation stellen und einen inneren Widerstand, ich rufe nicht zum Widerstand außen auf, aber zu einem inneren Widerstand, und der führt sich natürlich auch durchaus im Äußeren natürlich dann aus. Und ich sehe einfach nur, dass die Menschen mittlerweile erkennen müssen, was hier gerade läuft. Denn wenn wir das mal hochprognostizieren, was wir hier alles diskutieren, bedeutet das, dass irgendwann die Menschen nicht mehr genügend Energie haben, nicht mehr genügend Essen haben, nicht mehr genügend Bildung haben, ja, nicht mehr genügend Arbeit haben. Und da muss man fragen, wovon wollen die Leute überhaupt noch leben? Und wenn sie nichts mehr zum Leben haben, dann ist die Frage, ob sie denn überhaupt am Leben bleiben. Wie soll denn das funktionieren irgendwann? Und jetzt sehen wir das mal aus der Sicht beispielsweise bestimmter Architekten, die ich als Verschwörungstheoretiker hier mal rein interpretiere. Nehmen wir wirklich mal an, wir gehen in diese Guidestones beispielsweise mal rein. Die Menschheit soll auf 500 Millionen Menschen reduziert werden. Von 8 Milliarden auf 500 Millionen. Das ist ja 7,5 Milliarden weniger als heute. Das bedeutet, die Erde ist immer noch genauso groß, die Architekten sind immer noch genauso reich. Und ich frage mich, wie das dann weiterlaufen soll. Wer das einfach mal hochrechnet, der kommt dann natürlich zu irgendwelchen ungeahnten Verschwörungstheorien, die man in der Zeit, wo es in Gang gesetzt wurde, natürlich auch immer so bezeichnet hatte, aber im Nachhinein sich dann irgendwann offenbaren.
Da hast du ja was sehr Aufbauendes jetzt als Wochenendgeschenk gemacht.
Nein, das ist gar nicht jetzt aufbauend, das ist auch nicht abbauend. Das ist doch einfach nur eine realistische Einschätzung. Nochmal, wer geistesgegenwärtig ganz klar sagt, ich stelle mich meiner eigenen Verantwortung und glaube nicht, dass ich ein Kohlenstoffhaufen bin, den man eben so entsprechend programmieren kann, wie Herr Harari das von WEF sagt, dann habe ich eine gute Chance.
Ich möchte mal hier noch weiter zitieren aus dem Artikel von Sunday Telegraph, einer Mainstream-Zeitung aus Großbritannien. Hier wird nämlich angekündigt, dass man vor einem Wendepunkt steht für die demokratische Unterstützung des Umweltschutzes. Dass also dieses ganze Klimamaßnahmenpaketgehabe nach hinten losgeht. Er zählt hier auf, das ist ja der frühere Premier gewesen, Gordon Brown, dessen Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2008 sah vor, die CO2-Emissionen bis 2050 um 80% zu senken. Theresa May verschärfte diese Vorgabe auf 100% bis 2050, also diesem sogenannten Netto-Null-Ziel. Dagegen wird China seine Emissionen weiterhin stärken und erhöhen, während wir reduzieren, aber unsere gesamte herrschende Klasse hat sich diesem eisernen Rechtsrahmen angeschlossen, ohne dass ein Widerspruch geduldet wird. Wir können das mal hier ruhig nehmen als Blaupause eben auch für unsere Situation in Deutschland und Europa. Dank der Technologie und der Märkte sollte eine Dekarbonisierung möglich sein, ohne unsere Gesellschaft und Wirtschaft zu ruinieren. Aber 14 Jahre später verläuft die Revolution so katastrophal, wie man es sich nur vorstellen kann. In typisch britischer Manier hat unsere politische Klasse alle einfachen Entscheidungen zuerst getroffen, aber keine der schwierigen. Die Fehler, das Gruppendenken, die verrückte Kurzsichtigkeit und die verblüffende bürokratische Inkompetenz haben zu einem der größten nationalen Skandale der letzten Jahrzehnte geführt. Und weiter heißt es, es ist leicht, die Förderung fossiler Brennstoffe einzustellen oder sich des Rückgangs unseres kohlenstoffemittierenden Produktionssektors zu rühmen. Vor allem, wenn wir einfach dazu übergehen, Waren, Öl und Gas aus dem Ausland zu importieren und uns unserer Genialität beglückwünschen. Wir haben uns nicht die Mühe gemacht, Gasspeicher zu bauen oder die Lieferketten auf geopolitische Risiken hin zu überprüfen. Wir haben Offshore-Windparks und Solaranlagen gebaut. Aber Großbritannien brauchte auch seinen eigenen Pierre Messmer, der Frankreichs riesiges Atomprogramm auf den Weg brachte, was heute auch nicht sehr nützlich ist, wie wir wissen. Und dann heißt es, dass also auch der Ausbau der Kernkraftkapazitäten im Jahr 2010 abgelehnt wurde, weil das Ganze ja bis 2021, 2022 dauern würde, bis das ans Netz gehen würde, also was man jetzt brauchen könnte. Und er resümiert, die Folgen in der realen Welt sind katastrophal. Woher soll die Energie kommen, wenn der Wind nicht mehr weht und die Sonnenkollektoren mit Schnee bedeckt sind, wie jetzt zum Beispiel in England? Wenn alle unsere Autos elektrisch sind und die Heizkessel durch Wärmepumpen ersetzt werden. Die Nachfrage nach Strom wird in die Höhe schnellen, aber das Angebot wird nicht ausreichen. Das Netz wird implodieren. Vielleicht wird es eines Tages möglich sein, Strom in riesigen Batterien zu speichern, aber nicht heute. Die öffentliche Wut, wenn alles schief geht, wird den Brexit wie einen Spaziergang aussehen lassen.
Also aus meiner Sicht hast du dieses Thema eingeleitet schon mit der Ursache dieser Verwerfung, nämlich demokratische Prinzipien in diesen Umweltschutz einzuführen. Was ist denn überhaupt Demokratie? Auch diese Frage muss auf den Punkt. Demokratie bedeutet, dass 51%, die gewonnen haben, über 49% entscheiden, die dagegen sind. Und ich bin persönlich jemand, der sich gern für Minderheiten einsetzt. Und hier bei 49% beispielsweise gegenüber 51% handelt es sich um eine sehr große Minderheit. Das sind nämlich nur ganz kleine Nuancen, wo eben halt Gewinn und Verlust letztendlich definiert werden. Aber die anderen 49%, also quasi die Hälfte, muss sich unterordnen. Aus diesem Grunde muss die Frage gestellt werden, ist nicht vielleicht die Demokratie auch das falsche Mittel? Spätestens jetzt sehen wir es. Und wenn man dann auch noch weiß, dass es manchmal nur kleine Prozentpünktchen braucht, um eben halt die eine oder andere Richtung in die Politik reinzubringen, und wir wissen, dass man auch mit Manipulation dort etwas regeln kann, dann kann man tatsächlich durch relativ einfache Knöpfchen, die man drückt an einem Computer, entscheiden, wer an die Macht kommt und wer unterdrückt wird. Und das sind für mich diktatorische Grundhaltungen. Und aus diesem Grunde muss die Demokratie an sich nach den griechischen Vorgaben, wie sie übrigens mal geplant war, auch als das argumentiert werden, was sie ist, nämlich eine Form der Diktatur. Deshalb leben wir auch nicht in einer Demokratie, sondern in einer Republik nach demokratischen Prinzipien. Republik und Demokratie, das gilt es auseinanderzuhalten.
Ja, das gilt es auseinanderzuhalten, wenn man tatsächlich das Gute will für die Menschen auch. Die Frage ist, ob das wirklich der Fall ist. Ich möchte hier zum Schluss, dieses Artikels vorlesen, was ich als eine Art kollektiven Hilfeschrei von diesem Redakteur des Sunday Telegraph empfinde. Er sagt, die politischen Parteien haben sich in falscher Selbstzufriedenheit wiegen lassen. Die Öffentlichkeit will umweltfreundlicher werden, aber nicht um den Preis eines extremen materiellen Rückschritts. Die Wähler sind besorgt über den Klimawandel und wünschen sich eine Dekarbonisierung. Aber nur eine winzige Minderheit unterstützt die extremste, fanatischste, menschenfeindlichste und antikapitalistischste Version der umweltpolitischen Doktrin. Die menschliche Natur hat sich nicht plötzlich geändert. Wir wollen immer noch wirtschaftliches Wachstum, ein besseres, längeres, reicheres Leben. Wir wollen Güter besitzen und frei reisen. Nur wenige von uns wollen arm, kalt und unglücklich sein. Wir wollen nicht zu einem feudalen Lebensstil zurückkehren, bei dem unsere Oberherren uns vorschreiben, wie wir unser Leben zu leben haben. Warten Sie, bis den Wählern gesagt wird, dass sie nicht mehr nach Spanien fliegen können, dass Fleisch besteuert wird oder dass Stromabschaltungen die neue Normalität sind, um die Netto-Null-Problematik zu erfüllen. Dann wird es eine populistische Explosion geben.
Ja, man fährt alle Programme, um Menschen in Angst zu bekommen und in eine Verwirrung. Nur so ist es erklärbar, dass die meisten Menschen sich jetzt für eine Dekarbonisierung einsetzen. Ich bezweifle, dass die meisten überhaupt wissen, was das überhaupt ist. Das ist das Hauptproblem. Und genau so greift ein Zahnrädchen ins andere. Und wir haben gesehen, wie im Jahre 2019 durch die Entwicklung der Corona-Maßnahmen, die dann übergingen in diese Umweltmaßnahmen, die dann nebenbei noch verzahnt werden mit einem Ukraine-Krieg, der so mehr oder weniger aus dem Hut gezaubert wird, gewissermaßen lange vorbereitet. All diese Faktoren spielen genau in diese Richtung. Und so werden die Menschen tatsächlich gespielt wie die Kugeln auf einer Billardplatte.
Jetzt hast du eigentlich schon eine ganz gute Überleitung geliefert, Andreas. Du hast über den Ukraine-Krieg gesprochen, der seit dem 24. Februar dieses Jahres wütet und zwar mehr oder weniger die halbe Welt mit reinzieht. Und in einem Zeitinterview, das jetzt aktuell erschienen ist, hat unsere ehemalige Mutti, die Kanzlerin Angela Merkel, gewissermaßen eine Bombe platzen lassen. Eine Bombe, nämlich zu diesem Ukraine-Krieg. Und Thomas Röper vom Antispiegel, der hat dazu jetzt einen Artikel veröffentlicht und eine Stellungnahme bezogen, die diametral dem entgegensteht, was man ansonsten im Mainstream hört und liest. Aber da unser Anliegen ja ist, immer auch beide Seiten der Medaille zumindest zu beleuchten, wollen wir auch dieser Stellungnahme Platz einräumen. Und dann kann sich jeder selber seine Gedanken dazu machen. Also, Frau Merkel sagt wörtlich in diesem Interview, und das Minsker Abkommen 2014, ich möchte vielleicht nochmal vorausschicken, es ging ja bei dem Ausbruch des Krieges darum, dass das Minsker Abkommen angeblich von Russlands Seite nicht mehr eingehalten wurde. Und sie sagt jetzt, das Minsker Abkommen 2014, also 8 Jahre her, war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Die Ukraine von 2014-15 ist nicht die Ukraine von heute. Wie man am Kampf um Debaltseve, das ist eine Stadt im Donbass, Anfang 2015 gesehen hat, hätte Putin sie damals leicht überrennen können. Und ich bezweifle sehr, so Frau Merkel, dass die NATO-Staaten damals so viel hätten tun können wie heute, um der Ukraine zu helfen. Zitat Ende. Also Andreas, da kann man ja schlucken. Denn die Mainstream-Medien haben doch eigentlich jetzt die ganze Zeit berichtet, die ganzen Jahre Russland angelastet, dass sie das Abkommen von Minsk nicht einhalten.
Ja, also nach dieser brisanten, wirklich entlarvenden Aussage von Merkel wird auch aus meiner Sicht klar, dass der Westen niemals vorhatte, die Minsker Vereinbarungen einzuhalten, sondern lediglich Zeit für die westliche Rüstung zu gewinnen, um im erwarteten, eventuell sogar geplanten Ukraine-Krieg gerüstet zu sein. Also man argumentiert von westlicher Seite, den Krim-Anschluss an Russland im Jahre 2014, was der Westen ja als widerrechtliche Annexion interpretiert, während es Russland als völkerrechtlich saubere Sezession bezeichnet. Wir haben auch einige Male versucht, diesen damaligen Vorgang der Krim objektiv zu beleuchten, aber es ist leider überhaupt nicht möglich. Es ist ein umstrittenes Thema und kann aus meiner Sicht durch emotionale Betonkopfmuster, die ich erkenne, übrigens auf allen Seiten nicht ergebnisoffen diskutiert werden.
Also ich finde verwunderlich, dass in dieser konkreten Aussage Frau Merkel erkennen lässt, dass sie und auch andere westliche Politiker offenbar das Minsker Abkommen gar nicht umsetzen wollten. Es sollte, so scheint es mir jetzt, der Ukraine eventuell eben nur Zeit für die Aufrüstung geben, für einen möglichen Krieg.
Ja, die Argumente sind ganz klar. Man argumentiert so, dass man Russland hinhalten wollte, weil man auf einen angeblich drohenden Angriff auf die russisch geprägten Ostgebiete der Ukraine, also um Donetsk herum, überhaupt nicht gewappnet wäre. Nun machte allerdings Russland aus meiner Sicht überhaupt keine Anstalten, 2014-15 in den Donbass mit militärischen Mitteln einzugreifen. Ich habe das nicht erkannt. Das beweist ja übrigens auch, dass Russland dem Minsker Abkommen zugestimmt hat. Hätten sie angreifen wollen, hätten sie es doch tun können. Also hätten die Russen diese Kriegspläne gegen die Ukraine gehabt, dann wären sie natürlich damals einmarschiert, denn sie wussten, dass der Westen nichts dagegen zu setzen hatte. Also es ist ja nichts Neues.
Thomas Röper schreibt hier im Antispiegel, dass man 8 Jahre lang das gängige Narrativ strapazierte, dass Russland das Minsker Abkommen nicht umsetzt und dass die Russland-Sanktionen so lange nicht aufgehoben werden können, bis Russland das Abkommen endlich umsetzt. Könnten denn diese westlichen Aussagen aus jetziger Sicht ein Teil einer Art Strategie gewesen sein, westliche Kriegsvorbereitung in der Ukraine?
Zumindest wäre das eine Interpretation, die ich für zulässig halte. Also in dem Minsker Abkommen gab es ja überhaupt keine Forderungen an Russland, die es hätte umsetzen können. Also wenn es heißt, Russland sollte die Minsker Vereinbarungen einhalten, dann ist die Frage, welche Vereinbarungen, welche Forderungen an Russland sind da gewesen? Denn man findet keine Forderungen an Russland. Da waren lediglich 13 Punkte an Kiew drin gerichtet, die sie einhalten mussten. Und spätestens durch die brisante Offenbarung Merkels wissen wir, dass der Westen dieses Abkommen eben nicht umsetzen wollte. Das zeigt sich allein darin, dass der Westen in dem seit 2014 laufenden Inlandskrieg in der Ukraine, ja, es ist wirklich wichtig, vor allem in dem laut Abkommen besonders schützenswerten Ostgebieten, also genau dort fand der Inlandskrieg statt, dass das relativ ignorant mehr oder weniger zur Kenntnis genommen wurde, auch durch die Medien. Die OSZE beispielsweise haben berichtet, dass in der Zeitspanne zwischen 2014 und 2022 mindestens 14.000 Tote zu beklagen waren. Und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, warum Russland so lange stillgehalten hat. Denn das Minsker Abkommen hat ja gefordert, dass sowohl Deutschland, Russland und auch Frankreich sofort Maßnahmen hätten ergreifen müssen, wenn die Friedensinitiative im Osten der Ukraine gefährdet wird. Und ich glaube mal, bei 14.000 Toten hätte ich hier einen Handlungsbedarf gesehen. Diese 14.000 Toten nochmal kommen von der OSZE, ich wiederhole das nochmal, die westlich orientiert ist, aus Helsinki damals. Das ist auch der Grund, warum Russland übrigens damit argumentiert, als einziger Abkommenspartner dieser Minsker Vereinbarung, diese Vereinbarung auch eingehalten zu haben. Deshalb spricht Russland übrigens auch immer von einer Spezialoperation statt von einem militärischen Angriff. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen.
Ja, das ganze Thema ist ja auch ein vermintes Gebiet, wenn man versucht, einfach mal eine andere Sichtweise hier wiederzugeben. Man muss wirklich immer den Fuß auf der Bremse haben, dass man da nicht eine übergebraten bekommt. Also Andreas, Thomas Röper berichtet von dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Poroschenko, der offen gesagt haben soll, also er führt hier auch eine Quelle an, dass er nie vorhatte, das Minsker Abkommen umzusetzen, sondern dass das Abkommen der Ukraine nur Zeit für die Aufrüstung geben sollte. Ich komme darauf jetzt einfach nochmal zurück, weil das scheint offenbar ja auch thematisiert worden zu sein und nicht nur ein Geheimplan gewesen zu sein. Und Poroschenko hat auch gesagt, dass das Abkommen seine Aufgabe aus dieser Warte erfüllt habe und wörtlich hat er nochmal gesagt, niemand hat vorgehabt, das Abkommen umzusetzen.
Ja, das hatte Selenskyj übrigens auch gesagt. Also ich kann hier übrigens nur empfehlen, hier selbst zu recherchieren, denn es ist wirklich gefährlich, hier zu ergebnisoffen zu argumentieren. Gut, dass du mich da wieder zurückholst. Die ideologisch motivierten Haltungsmedien liefern hier allerdings eine ordentliche Arbeit und die ist nicht unbedingt konstruktiv. Zwar nicht im Interesse nämlich der Menschen findet diese Arbeit statt, aber im Interesse aus meiner Sicht der Strategen hinter der offiziellen Politik. Und hier geht es um ganz andere Zielsetzungen, so meine Vermutung. Lass uns das Ergebnis der aktuellen Lage noch mal ganz kurz aufrufen. Die Rüstungsindustrie läuft auf Hochtouren und verschafft den hoffnungslos überschuldeten USA wieder ein bisschen Luft auf der Zeitskala. Gleichzeitig erkennen wir eine Zerstörung des europäischen Wirtschaftsstandortes, vorneweg Deutschland. Diese verlorenen Marktanteile gehen auf die anderen Wirtschaftsmächte aber über, was diesen dann wiederum ein wenig Zeit verschafft. Parallel wird dann mit Hochtouren an der digitalen Währung gearbeitet und das World Economic Forum plant die Verschmelzung des Menschen mit den Computern. Wenn wir all diese Dinge beobachten, dann wundert es wenig, wenn man dafür ein Land wie die Ukraine als Spielball benutzt.
Harte Worte, harte Spekulation. Andreas, ich möchte noch mal auf ein anderes Thema kommen, auch die Ukraine betreffend. Dort hat der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat Anfang Dezember, also vor wenigen Tagen, religiösen Organisationen, die mit den Einflusszentren der Russischen Föderation gebunden sind, zu verbieten, die in der Ukraine tätig sind. Also da geht es um die orthodoxe Kirche. Wie schätzt du diese Entscheidung ein?
Ja, da geht es um das Dekret 820 aus dem Jahr 2022. Also da geht es um Folgendes. Die sogenannten Integralnationalisten hatten also hier die orthodoxe Kirche übrigens bereits schon während des Zweiten Weltkriegs verboten. Das ist also kein ganz neuer Vorgang, der sich hier irgendwo vergleichbar macht. Es gibt in der Ukraine, das muss man wissen, einen staatlichen Dienst für Ethnopolitik und Gewissensfreiheit. So etwas gibt es dort. Allein diese Bezeichnung klingt aus meiner Sicht hier schon bedenklich, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Wie dem auch sei. Wir sehen, dass man immer weiter Öl ins Feuer des Krieges gießt, was wir gerade schon gehabt haben. Alles, was russisch anmutet, wird pauschal verachtet. Und so hatte man leider auch nicht einmal davor Halt gemacht, 12 orthodoxe Priester vorübergehend zu verhaften. Man hat ja auch angekündigt, zum Beispiel Aufführungen von Tschaikowski zu verbieten. Also man eliminiert auch noch die letzten politischen neutralen Brücken, selbst in der Religion und Kultur. Und ich halte diesen Weg für destruktiv, denn es ist für eine diplomatische Lösung dringend nötig, Signale der Bereitschaft für Gespräche zu senden. Und da macht es keinen Sinn, wirklich alle Türen, und wenn sie noch so unwichtig sind, hier zuzuschlagen.
Ob sie wichtig oder unwichtig sind, das ist ja die Betrachtungsweise eines jeden Menschen, der seine Meinung dazu haben kann. Ja, genau. Andreas, die ukrainische Präsidentschaft ist der Ansicht, dass sie die Gewissensfreiheit gemäß den Standards des Europarates respektiert. Und da die Russische Föderation davon kein Mitglied mehr ist, gehört sie auch nicht dazu.
Ja, das mag ja sein, aber darum geht es ja gar nicht. Denken wir mal an folgende Aussage von Victoria Nuland vor ein paar Tagen in Kiew. Zitat: Sie kämpfen heute nicht nur für ihre Freiheit, sondern auch für demokratische Werte. Und ich halte es wirklich für sehr wichtig zu beobachten, unter welchen Rahmenbedingungen solche Entscheidungen fallen, wie zum Beispiel ein Kirchenverbot oder Aufführungsverbote von Tschaikowski. Da sollte man immer ganz genau und sensibel hinsehen.
Ich danke dir in diesem Fall auch für diese Aussagen. Wir haben Wochenende, wir machen heute wenige Minuten früher Schluss, ihr Lieben. Das sind ja alles ganz schwere Meldungen, aber wir bitten euch trotzdem, in der Kraft zu bleiben. Wir sind auch nicht die Verursacher dieser schlechten Nachrichten, sondern wir kommentieren sie und versuchen, ohne Panik und ohne Angst, jeden, wie es überhaupt nur möglich ist, in die Kraft zu bringen. Wir alle sind von diesen Entwicklungen betroffen. Und jeder für sich kann auch das Beste daraus machen. Das Beste heißt in diesem Fall, sich eben nicht jetzt in diese berühmte Was-passiert-wenn-Maschine zu begeben und zu sagen, wow, was da jetzt alles auf uns zukommt, sondern einfach hier irdisch, so gut es geht, sich vorzubereiten. Es sind einfach Themen auf der Agenda seit einigen Jahren. Ihr kennt die Themen, ihr wisst, wo ihr euch vorbereiten könnt, und wir dürfen natürlich vor allem auch die geistige Seite nicht vergessen. Wichtig ist es, das hat schon immer Helden zu Helden gemacht, das Schwert in der Hand, aber das geistige Schwert natürlich, um eben all dem hier irdisch auch zu widerstehen, indem man im Gottvertrauen ist und bleibt, indem man auch sich die Naturgesetze näher anschaut und versucht, diese umzusetzen.
Ein wunderschönes Schlussbild von dir, und in diesem Sinne alles Liebe.
Bis später, wir hören uns zum Abendgebet.